Ja, wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank an die Musiker von der Arche, dass ihr so flexibel seid, nochmal einspringt. Klasse, dass ihr uns an diesem Tag begleitet. Und ich freue mich, euch zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin ganz dankbar, dass Deutschland gestern Abend 5:1 gewonnen hat. Ich sehe viele fröhliche Gesichter. Das macht es für mich einfacher, heute eine strenge Botschaft an euch weiterzugeben. Ja, es ist ja auch ein Segen der textauslegenden Predigt, dass wir als Prediger dazu aufgefordert sind, uns an einem externen Fixpunkt zu orientieren. Also es geht nicht um das, was in mir steckt heute Morgen, sondern meine Aufgabe ist es ja, diesen Text auszulegen, der mir vorgegeben worden ist. Ich hätte mir diesen Text wahrscheinlich nicht selbst ausgesucht. Aber das ist ein wirklich großer Segen in dem Zeitalter des therapeutischen Individualismus, wenn wir durch ganze Bibelbücher hindurch predigen in den Gemeinden. Denn sonst besteht die Gefahr, dass wir uns irgendwelche Lieblingstexte oder Themen aussuchen und dann nicht den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Also, worum geht es heute Morgen? Im ersten Vers seines Briefes beschreibt Petrus, das haben wir schon gehört, seine Briefempfänger als erwählte Fremdlinge. Und diese beiden Wörter, erwählte und Fremdlinge, eignen sich dafür, um den ersten Petrusbrief in zwei Teile zu gliedern. Der erste Teil, Kapitel 1 von Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 10, liegt hinter uns. Dort wurde die Erwählung herausgehoben. Menschen, die früher keine Ahnung von Gott hatten, gehören nun zum auserwählten Volk Gottes und sind eine königliche Priesterschaft. Früher wandelten sie in der Finsternis, jetzt hat Gott sie in sein wunderbares Licht hineingezogen. Früher wussten sie nichts vom Erbarmen Gottes, jetzt gehören sie zu denen, die mit Gottes Barmherzigkeit überschüttet werden und die sich mit unaussprechlicher Freude darüber freuen. Als geistliche Priesterschaft bringen sie Opfer, die vom Geist gewirkt sind. Und an solchen Opfern hat Gott Freude, denn sie gehen auf das Werk von Jesus Christus zurück. Das hat Petrus in die Herzen seiner Leser hineingeschrieben. Er wollte herausstellen, ihr seid fest mit Gott verbunden. Ihr habt eine sichere Hoffnung. Und ich meine, dass Gott das auch in unsere Herzen in den vergangenen beiden Tagen fest hineingeschrieben hat. Wir haben das gehört in ermutigenden Predigten, wie reich wir gesegnet sind und dass wir zum Volk Gottes gehören. Das Oberthema des zweiten Teiles des Briefes, also ab Kapitel 2, Vers 10, lautet: Die Erwählten in Kleinasien sind zugleich Fremdlinge und Pilger in der Welt. Christen sollen sich von den Menschen, die Gott nicht kennen, unterscheiden. Gerade weil sie das königliche, auserwählte Volk sind, können sie einander dienen und sind ein Vorbild für die Menschen, die Jesus Christus noch nicht nachfolgen. Jesus' Jünger sind so gesinnt, wie es der Gemeinschaft mit ihrem Herrn entspricht. Die Blindheit der Selbstsucht ist überwunden. Sie sind befreit dazu, gegen den Strom zu schwimmen. So wie der Christ in Bunyans Pilgerreise sind sie auf dem Weg von der Stadt zur Zerstörung in die neue Stadt, in die himmlische Stadt. Das Haus Gottes entwickelt eine Art Gegenkultur. Es ist eine schöpferische Minderheit innerhalb der fremden neuen Welt. Wir emigrieren also nicht als Christen, sondern das Volk Gottes fügt sich ein in die Welt und bejaht auch Strukturen, die in der Welt vorfindlich sind. Wir leben in der Welt auf eine Art und Weise, die mit unserer Berufung übereinstimmt. Das ist das Thema der Predigt jetzt. Ich möchte unseren Text lesen, 1. Petrus 2, die Verse 11 bis 17. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Soweit das Wort Gottes. Ich bete noch mit uns. Wir danken dir für dein Wort, das uns mitten in einer gottvergessenen Welt anspricht und zeigt, wohin wir gehen sollen. Hilf uns, dieses kostbare Wort zu verstehen. Lass es unsere Herzen in Bewegung setzen, damit wir uns als lebendige Steine einfügen lassen in das Haus, das von dir erbaut wird und von deinem Geist erfüllt ist. Amen. Also wir schauen uns diesen sperrigen Text jetzt an in drei Schritten, drei Punkte. Erstens das Volk Gottes vor Gott, das ist der Vers 11. Zweitens das Volk Gottes vor der Welt, der Vers 12. Und drittens das Volk Gottes in der Welt, die Verse 13 bis 17. Wir beginnen natürlich mit dem ersten Punkt, das Volk Gottes vor Gott, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Schon das erste Wort ist bemerkenswert, es wird in unterschiedlichen Übersetzungen auch unterschiedlich übersetzt. Die beste Übersetzung würde schreiben, Geliebte. Petrus will damit nicht nur seine eigene Zuneigung zu den Christen in Kleinasien ausdrücken, sondern er will noch einmal hervorheben, dass das Volk Gottes in der Fremde von seinem himmlischen Vater wirklich geliebt wird. Die Liebe des Vaters, das himmlische Bürgerrecht, vermittelt Festigkeit und Sicherheit. Das Wissen um die Liebe des Vaters befähigt dazu, in der Pilgerschaft mit Versuchungen und mit Feinden fertig zu werden. Arthur Sproul hat das mal wunderbar auf den Punkt gebracht, indem er sagte, wenn ich den Eindruck habe, dass ich zu Unrecht gehasst werde, versuche ich mich daran zu erinnern, dass ich zu Unrecht geliebt werde. Was sind das für Versuchungen, die auf der Pilgerschaft warten? Die erste und die größte Versuchung steht gleich am Anfang. Es sind überraschenderweise unsere fleischlichen Begierden, die einen Kampf gegen die eigene Seele führen. Ich bin selbst in der Nähe der Festung Königstein aufgewachsen. Darf ich mal fragen, wer schon mal da war auf der Festung Königstein? Im Elbsandsteingebirge, super, südlich von Dresden. Bin also ein alter Sachse. Und ich habe diese Anlage in meiner Kindheit unzählige Male besucht. Das Besondere an der Festung Königstein da oben ist, dass sie militärisch so gut abgesichert worden ist, dass sie nicht ein einziges Mal eingenommen wurde. Die größten Gefahren für die Festungskommandanten lauerten innerhalb der Schutzmauern. Von außen konnte niemand eindringen, aber innerhalb der Burgmauern gab es Spione und Verräter, die dort ihr Unwesen treiben konnten. Und im Leben eines Christen ist das ähnlich. Der gefährlichste Feind lauert in seinem Inneren. Es sind die fleischlichen Begierden, sie wollen die Seele einnehmen und zerstören. Die Seele des Menschen ist dafür geschaffen, Kraft und Wegweisung von oben zu bekommen. Und sie kann nur zur Ruhe kommen, wenn sie im Glauben von Gott ausgefüllt wird. Aber die Geisterfülltheit der Seele ist andauernd bedroht, solange wir auf unserer Pilgerschaft sind. Mit den Leidenschaften des Fleisches sind nicht nur sexuelle Sünden gemeint, sondern alle Begierden, die den gefallenen Menschen kennzeichnen. Dazu gehört Raffsucht, Stolz oder auch die in Kapitel 2, Vers 1 genannten Sünden, Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und Verleumdung. Und genau davon sollen wir uns nicht bestimmen lassen. Im Gegenteil, wir sind aufgerufen, in der Kraft des Heiligen Geistes fleischliche Leidenschaften zu überwinden. Ihr Lieben, die Ernsthaftigkeit dieser Herausforderung kennzeichnet Petrus mit einem Wort, das wir auch mit Krieg führen übersetzen könnten. Er führt das Bild von einem bewaffneten Kampf ein, in dem betrügerische Begierden unser Fleisch versuchen, der Heiligkeit Gottes zu unterziehen und das Leben in Heiligkeit in der Nähe zu Jesus zu untergraben. Und in diesem Kampf siegreich bestehen zu können, müssen wir an die Wurzel heran. Wir sind dazu aufgefordert, nicht nur gegen Tatsünden wie Tratsch oder Neid vorzugehen, wir sind berufen, das fleischliche Verlangen selbst zu bekämpfen. John Owen, der große Puritaner, hat diesen notwendigen Kampf gegen die alte Natur, die uns immer noch begleitet, auch dann, wenn wir wiedergeboren sind, eindrücklich beschrieben. Und er hat gesagt, töte die Sünde oder die Sünde wird dich töten. Halten wir an dieser Stelle fest. Wir neigen dazu, im Kampf mit den Ansprüchen der gefallenen Welt uns auf Entwicklungen in der Welt zu konzentrieren. Wir sehen den moralischen Verfall. Wir klagen darüber, dass in Blindheit und Spott auf den göttlichen Geboten herumgetrampelt wird. Und deshalb will Petrus uns zunächst einmal zeigen, dass die größte Gefahr für das Wohlergehen unserer Seele die eigenen fleischlichen Leidenschaften sind. Die Welt steckt nicht nur da draußen, sie steckt auch in unserem Inneren, in unserem Persönlichkeitszentrum. Die Welt steckt in uns und sie nagt an unseren Herzen. Über die Welt da draußen zu schimpfen, ist einfacher, als gegen die Begierden in uns zu kämpfen. Und du kannst vor den Gefahren der Welt warnen, kämpferisch warnen und dich gleichzeitig mit den fleischlichen Begierden in dir anfreunden. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, das Volk Gottes vor der Welt, Vers 12, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Nachdem Petrus seine Briefempfänger aufgefordert hat, gegen die fleischlichen Begierden zu kämpfen, ruft er sie dazu auf, in der Welt ein anziehendes Leben zu führen. Unser Leben soll unterstreichen, was wir glauben. Die Art und Weise, wie wir pilgern, soll Menschen, die Gott nicht kennen, Rätsel aufgeben. Petrus verwendet hier für gut einen Begriff, den wir auch mit schön oder mit attraktiv übersetzen können. Was er sagt, erinnert sehr stark an einen Vers aus der Bergpredigt. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Die Einheimischen, das haben wir schon gelernt in diesen Tagen, die Einheimischen in der Diaspora, in der Fremde, sie waren gegenüber den Jesus-Nachfolgern voreingenommen. Sie haben nichts Gutes von ihnen erwartet. Der römische Historiker Tacitus bemerkte, dass die Christen wegen ihrer Abscheulichkeiten verhasst waren. Und diese Voreingenommenheit soll durch attraktive Werke in Frage gestellt werden. Die umliegende Welt wird durch die guten Taten ihrer eigenen Verfallenheit überführt. Einige lassen sich, davon geht Petrus aus, sogar eines Besseren belehren und werden am Tag der Heimsuchung den Vater im Himmel preisen. Ich will das ganz kurz erklären, weil das nicht ganz einfach zu verstehen ist. Gott hat in seine Schöpfung eine gewisse Ordnung eingestiftet, eine moralische Ordnung, von der auch die Menschen, die Gott persönlich gar nicht kennen, etwas verstehen können. Egal, ob sie Heiden, Juden oder was auch immer sind. Selbst die Römer oder die Griechen haben Teile dieser Schöpfungsordnung geschätzt. Das wird etwa gespiegelt durch Sprichwörter wie mit Lügen kommt man nicht weit oder mit einer Lüge kannst du einmal essen, aber nicht zweimal, wie es in einem afrikanischen Sprichwort heißt. Wer in der Unwahrheit lebt, lebt im Aufstand zur Schöpfung, in die er von Gott hineingestellt wurde. Und langfristig ist das Lügen anstrengend und macht das Leben kompliziert. Wer lügt oder betrügt, entehrt das eigene Gewissen und schädigt die menschlichen Beziehungen. Und umgekehrt erleichtert das Leben in der Wahrheit das Miteinander. Und Christen lernen, gemäß dieser Ordnung zu leben. Sie lernen, diese Ordnung zu lieben. Und dort, wo Menschen anfangen, das zu tun, kommt etwas von der Schönheit und Attraktivität zum Ausdruck, die Gott seiner Schöpfung gegeben hat. Versteht ihr ungefähr, was ich meine? Ich möchte mal ein Beispiel, das an einem Beispiel illustrieren. Das greife ich mir jetzt aus dem dritten Kapitel des ersten Petrusbriefes. In Kapitel 3, Vers 1 schreibt dort Petrus, niemand wird darüber predigen, deswegen kann ich mir den Text vorziehen. Ebenso sollten sich die Frauen ihren Männern unterordnen. So können einige unter ihnen, die nicht auf das Wort hören, durch den Lebenswandel ihrer Frauen auch ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren reinen, von Ehrfurcht geprägten Lebenswandel wahrnehmen. Also wenn du eine Geburtstagsparty heute sprengen willst, dann lies einfach diesen Vers vor. Kann man wunderbar mit provozieren. Das passt überhaupt nicht in die Kultur, in der wir leben. Wir sind stolz darauf, aufgeklärt zu sein. Wir sind stolz darauf, auf das Projekt der Emanzipation. Und wer sich dagegen sperrt, so hört man, der ist dem Ideal einer toxischen Männlichkeit verfallen. Ihr braucht nur mal in so aktuelle Serien reinschauen. Mutig und stark sind fast immer nur Frauen. Und wenn Männer noch dabei sind, dann treten sie oft, würde ich fast sagen, als tollpatschige Assistenten auf. Und was Petrus hier schreibt, das hat eine enorme Sprengkraft. Dem Verhalten der Frauen ungläubiger Ehemänner wird hier die Autorität zugesprochen, das Evangelium zu verkündigen. Sonst wird immer darauf hingewiesen, dass das Evangelium verkündigt werden muss. Aber die Männer ungläubiger Frauen gehen ja gar nicht mit in den Gottesdienst, jedenfalls nicht in der Regel. Sie hören die Verkündigung nicht. Und hier spricht Petrus davon, dass die Frauen durch ihr Verhalten das Evangelium widerspiegeln können. Und wir sollten das nicht unterschätzen. Ich glaube, wir lassen uns eine Chance nehmen, wenn wir unser Familienleben einfach so an die Erwartungen der Gesellschaft anpassen. Wenn wir genauer hinschauen, ist das fortschrittliche Familienmodell gar nicht so erfolgreich. Ein Leben, in dem jeder nur sucht, was ihm Vorteile bringt, ist sehr anstrengend. Es spricht sich herum, dass sowohl Männer als auch Frauen erschöpft sind. Es werden weniger Kinder geboren. Und dort, wo beide Eltern nur die Karriere im Blick haben, verbringen die Kinder mehr Zeit mit Fremdbetreuung als bei ihren Eltern. Der Soziologe Martin Schröder, der kein Christ ist, sondern ein absoluter Experte auf dem Bereich der statistischen Forschung, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben und er hat mit vielen Mythen darin aufgeräumt. Er zeigt, Frauen, die meisten Frauen hier in Deutschland wollen eigentlich mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Und er sagt, es ist notwendig, ihnen das schlechte Gewissen zu nehmen. Es ist erforderlich, diesen Frauen das gute Gefühl zu geben, dass ihre Lebensentwürfe, dass das Lebensentwürfe sind, für die sie sich nicht schämen müssen. Um es kurz zu machen, ich glaube, dass christliche Ehen auch vor den Augen der Welt das Mandat haben, schön und attraktiv sein zu können. Unsere Familien haben enorme Zeugniskraft, wenn Jesus Christus das Haupt ist. Und es ist für die Welt ein Rätsel, wenn Ehepaare sich auch noch im hohen Alter wirklich lieb haben. Es ist für die Welt ein Rätsel, dass Frauen ihre Männer nach 10 Jahren Ehe immer noch wertschätzen. Es ist für die Welt ein Rätsel, wenn Männer verständnisvoll, achtsam, treu mit ihrer Frau zusammenleben und sie wirklich lieben. Das bringt die Menschen ins Nachdenken. Sie ahnen etwas von der Schönheit der Dinge. Und wir sollten mehr Mut haben, das vor den Augen der Welt zu bezeugen. Christliche Familien, das gesamte Leben der Christen soll der Welt Rätsel aufgeben, dessen oder deren einzige Lösung Jesus Christus ist. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Das Volk Gottes in der Welt, die Verse 13 bis 17. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als Freie, und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Diese Verse liefern den ersten Teil der sogenannten christlichen Haustafel, der die Haltung der Christen zu verschiedenen Institutionen wie Staat, Ehe und Familie beschreibt. Und als erstes geht jetzt Petrus auf das Thema Obrigkeit ein. Nicht ohne Grund besteht eine gewisse Verwandtschaft zu Römer 13, Verse 1 bis 7. Petrus ruft den Christen in Kleinasien eindrücklich zu, dass sie erstmal freie Menschen sind. Sie sind wirklich von Gott freigemacht, vor allem freigemacht von der Sünde. Und er sagt zugleich, bitte benutzt diese Freiheit nicht als Lizenz zum Sündigen. Sie ist nicht dafür da, gegen die Obrigkeit zu rebellieren. Im Gegenteil, Diener Gottes fügen sich in menschliche Autoritätsstrukturen ein. Ausdrücklich genannt werden Kaiser, könnte auch mit König übersetzt werden, und Gouverneure, Statthalter. Aber die Reichweite ist viel größer gegenüber jeder menschlichen Institution. Vers 13, wörtlich, gegenüber jeder menschlichen Schöpfung wird die freiwillige Bereitschaft eingefordert, sich unterzuordnen, sich einzuordnen. Für uns ist das sehr leicht anzunehmen, wenn wir voraussetzen, dass die Obrigkeit Übeltäter bestraft und diejenigen, die Gutes tun, fördert. Wir ordnen uns gern einem Arbeitgeber unter, von dem wir wissen, dass er Gutes tut und dass es auch gut mit uns meint. Schwieriger wird es dann, wenn nicht mehr so klar zu erkennen ist, wofür steht diese Obrigkeit überhaupt. Aber wir sollten uns das hier nicht so einfach machen. Es gibt auch unter uns Christen Stimmen, vielleicht sind auch einige hier unter uns im Saal, die die Gehorsamspflicht gegenüber irdischen Strukturen nur dann anerkennen wollen, wenn das, was die Obrigkeit will, 100% mit den Geboten Gottes übereinstimmt. Aus meiner Sicht, ich will es mal so formulieren, ist das eine schwärmerische Auffassung. Christen sind aufgefordert, ihre Steuern zu zahlen, auch dann, wenn die Steuern für unsinnige Sachen ausgegeben werden. Diejenigen, die das Geld dann verschwenderisch investieren, die werden sich eines Tages selbst vor Gott verantworten müssen. Ihr Lieben, wir können uns einfach nicht der Gehorsamspflicht entziehen, weil die Obrigkeit merkwürdig ist. Wir haben das bereits gehört, dass Petrus diesen Brief höchstwahrscheinlich in den 60er Jahren verfasst hat. In Rom. Im Jahre 64, Alex hat schon darauf hingewiesen, brach dort ein Brand aus. 2/3 von Rom sind zerstört worden. auch wenn das heutige einige Historiker bestreiten, spricht sehr viel dafür, dass dieser Brand die erste Christenverfolgung auslöste. Tacitus berichtet in seinen Annalen darüber. Nero brauchte Sündenböcke. Und deshalb hat er die Christen der Stadt angeklagt. Und einige Verurteilte wurden in Tierhäute eingenäht und von Hunden in Stücke gerissen. Andere Christen wurden an Kreuze gefesselt, mit Pech überschmiert und als Fackeln benutzt, um die Nacht zu erhellen. Diese Leute hat man dann später als Märtyrer bezeichnet. Ihr Lieben, wir dürfen nicht voraussetzen, dass die Obrigkeiten damals den Christen besonders wohlgesonnen waren. Wir dürfen auch nicht voraussetzen, dass sie wahrheitsliebend waren. Das Römische Reich war brutal. Das Römische Reich war machtbesessen. Es hat viele Gebiete unrechtmäßig erobert. Petrus wusste das. Er war in Rom und in anderen Regionen. Er hat gesehen, was da passiert. Und trotzdem erwartet der Apostel, dass sich die Jesus-Nachfolger in irdische Strukturen einordnen. Die Bibel hält Christen dazu an, ein gutes Beispiel, ein Vorbild für zivilen Gehorsam zu sein. Allerdings helfen uns hier einige Beobachtungen am Text, um nicht auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Erstens sollen wir zivile Autoritäten um des Herrn willen achten. So heißt es ausdrücklich in Vers 13. Unser Gehorsam gegenüber der Obrigkeit ist ein abgeleiteter Gehorsam. Wir zahlen dem Staat unsere Steuern, aber unser Herz gehört Gott. Wir achten menschliche Institutionen, aber es ist Gott, den wir fürchten. Unsere letzte Loyalität gehört Gott und nicht der Obrigkeit. Und von daher ergibt sich zweitens, dass zu unserem Gehorsam auch Grenzen gehören. Es wird immer dort gefährlich, wenn die Obrigkeit selbst, die menschliche Obrigkeit, wenn menschliche Institutionen mit einem göttlichen Anspruch auftreten. Und das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn sich der Kaiser wie Gott verehren lässt oder wenn eine Regierung für sich in Anspruch nimmt, unfehlbar zu sein. Der Staat überschreitet auch dann seine Kompetenzen, wenn er der Kirche vorschreiben möchte, was sie zu glauben hat. Die Offenbarung des Johannes zeigt im 17. Kapitel, dass sich eine Stadt wie Babylon sehr schnell zum Handlanger des Bösen machen kann. Wenn ein Imperium das Böse gut nennt und etwas von uns verlangt, was Gott eindeutig verboten hat oder uns daran hindert zu tun, was Gott geboten hat, dann sind Grenzen des Gehorsams erreicht. Es war der gleiche Petrus, der den ersten Petrusbrief geschrieben hat, der dem Hohen Rat erklärte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und als man den Aposteln verbieten wollte, das Evangelium zu verkündigen, erklärten Johannes und Petrus, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können sie ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Der Gott unterworfene Freie kann nicht dem Staat zuliebe sein Gehorsam gegenüber Gott aufgeben. Und daraus ergibt sich eine brisante Gemengelage. Einerseits sind Christen sehr leicht führbar für die Obrigkeit. Christen sind loyale Staatsbürger. Sie gehorchen den Gesetzen und dem Kaiser. Andererseits sind Christen sehr unbequem, weil die Obrigkeiten spüren, dass es für Christen immer noch einen König über allen Königen gibt. Dass da ein Gott da ist, dem die letzte Loyalität gehört. Christen gebrauchen ihre Freiheit nicht als Deckmantel für das Böse. Sie lassen sich aber auch nicht durch das Böse die Freiheit nehmen, Gott zu fürchten und das Evangelium zu verkündigen. Zwei aktuelle Anmerkungen zu diesem Punkt. Erstens, wir leben in einer Zeit, in der Aktivisten das Sagen haben. Also Worte, Argumente zählen nicht mehr viel. Deshalb gehen die Menschen auf die Straße und setzen Zeichen. Diese Entwicklung ist beunruhigend. Ja, also wir spüren das. Diskussionen bringen nichts mehr, der Austausch von Gedanken und Argumenten ist irgendwie erschöpft, also gehen wir auf die Straße. Die Steigerung von Aktivismus ist Gewalt. Sie richtet sich noch gegen Gegenstände, wie zum Beispiel unbezahlbare Kunstwerke in Museen oder Flughäfen. Aber wir spüren, wie hasserfüllt, die Auseinandersetzungen geworden sind. Petrus gibt uns in Vers 17 einen sehr wichtigen Auftrag. Er sagt, begegnet allen Menschen mit Achtung. Wir können auch sagen, mit Respekt. Wir Christen sollen Menschen der Feindesliebe sein. Wir sollen für Feindesliebe stehen, nicht dafür, dass wir Hass verbreiten oder uns zur Gewalt hinreißen lassen. Das betrifft auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir handeln, wie wir mit Menschen umgehen. Wir sollen Friedensträger sein, nicht Hassträger. Das ist von Petrus hier gesagt und das ist in der ganzen Bibel eindeutig gesetzt. Punkt. Und dann bringt Petrus noch eine Steigerung. Liebt eure Glaubensgeschwister. Auch wenn wir in gewisser Weise alle Menschen lieben sollen, sogar unsere Feinde, scheint hier angedeutet zu sein, dass wir zu unseren Glaubensgeschwistern ein noch innigeres Verhältnis haben. Gegenüber Weltmenschen sollen wir freundlich sein. Von uns wird erwartet, dass wir respektvoll mit ihnen umgehen. Mit unseren Brüdern und Schwestern verbindet uns unendlich viel mehr. Und jetzt komme ich noch auf ein Thema zu sprechen, auf das natürlich viele gewartet haben, bei dem Thema Obrigkeit, die Corona-Zeit. Jetzt sind alle wieder wach. Ich werde mich hüten. Ich werde mich hüten, hier zu einzelnen Maßnahmen Stellung zu beziehen. Was wir über Corona denken, ist hochgradig abhängig von unseren Informationsquellen. Und es ist eine Illusion zu meinen, dass wir Christen alle gleich darüber urteilen. Ansprechen möchte ich was anderes. Ich habe in den letzten Jahren beobachtet, und das zerreißt mein Herz, dass Gemeinden und christliche Familien durch das Thema Corona tief entzweit worden sind. Leute gehen sich aus dem Weg. Leute reden nicht mehr miteinander, weil sie unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema haben. Prediger haben Christen und Gemeindeleitungen die Ernsthaftigkeit ihres Glaubens abgesprochen, weil sie sich für einen anderen Umgang mit Corona entschieden haben. Corona könnte im Blick auf das, was uns in den nächsten Jahrzehnten bevorsteht, eine Kleinigkeit gewesen sein. Vielleicht ein Testfall für andere Dinge, die noch kommen. Nochmal, wir müssen nicht gleich über Corona denken. Ich stehe hier nicht als Interessenvertreter irgendeiner der Fraktionen. Die eine Gemeinde hat sich dafür entschieden, das so zu machen, damit so umzugehen, und sie hat ihre Gründe dafür gehabt. Die andere Gemeinde hat sich dafür entschieden, das so zu machen. Gemeinden und Gemeindeleitungen müssen eine Lösung finden, die sie vor Gott verantworten können. Aber die Art und Weise, wie wir als Brüder und Schwestern miteinander umgegangen sind, war oft vom mangelnden Respekt geprägt und sogar teilweise richtig unweise und lieblos. Und es ist keine Rechtgläubigkeit, wenn wir Menschen insgesamt ihr geistliches Leben absprechen, nur weil sie eine andere Sicht auf diese Dinge haben. Und ich glaube, dass es nötig ist, dass wir hier wieder aufeinander zugehen und Vertrauen zueinander gewinnen und wachsen kann in den Gemeinden, zwischen den Gemeinden und auch in den Familien. Ich komme zum Schluss. Petrus verweist uns darauf, dass wir in der Welt Fremdlinge und Pilger sind. Als Gotteskinder unterscheiden wir uns von dieser Welt. Wir fliehen nicht, wir emigrieren nicht. Das ist eine große Versuchung, Rückzugsräume zu schaffen, in denen der heilige Lebenswandel gelingt. Nein, wir sind in die Welt hineingesandt. Und es gilt dabei, drei Aufträge anzunehmen, von denen Petrus hier spricht. Erstens, die schwierigste Aufgabe ist der Kampf gegen unsere sündhafte Natur. Wir sind aufgerufen, unser fleischliches Verlangen täglich in den Tod zu geben. Es gilt, töte die Sünde oder die Sünde wird dich töten. Und nimm dir das zu Herzen, wenn dir jetzt klar ist, um was es geht. Nimm dir das wirklich zu Herzen als Arbeitsauftrag. Lass das nicht einfach beiseite, sondern kläre das mit Jesus und handle. Bringe das in Ordnung. Die zweite Pflicht besteht darin, durch unser Leben die Wahrheit und die Schönheit des Evangeliums sichtbar werden zu lassen. Die Kinder dieser Welt mögen Gerüchte über uns verbreiten. Doch wenn sie genauer hinschauen, wenn sie eine Lupe nehmen und jetzt hier wirklich schauen, was läuft hier in der Arche und anderswo, dann sollen sie bei uns nichts Böses finden, sondern durch das Gute, was sie sehen, davon überführt werden, dass das Evangelium wahr ist und schön ist. Als Beispiel habe ich Ehe und Familie angeführt. Das ist ein Thema, auf das Petrus eigentlich erst im dritten Kapitel eingeht. Gott ruft uns dazu auf, in diesem Bereich schöpferische Gegenkultur zu sein. Wir sind aufgefordert, der Welt Rätsel aufzugeben. Als Familie verbinden die Kinder dieser Welt oft Dinge wie Zwang, wie Streit, wie Verlogenheit, wie Scheidungen. Und wenn sie unsere Familien sehen, soll zum Ausdruck kommen, sollen sie sehen, dass da viel mehr zu finden ist, dass da was anderes zu finden ist, nämlich wirklich Liebe, Fürsorge, Treue. Und wenn uns das gelingt, und das gelingt uns dann, wenn Christus das Haupt auch in der Familie ist, dann ist da etwas spürbar für die Leute, dass wir echt sind, dass wir wirklich etwas weiterzugeben haben. Drittens sind wir aufgerufen, uns in die menschlichen Institutionen einzufügen. Ist das nicht interessant, dass Petrus den Begriff Kampf benutzt, wenn er über unsere inneren Streitigkeiten mit unseren fleischlichen Begierden spricht? Wenn er über unser Verhältnis zur Welt spricht, redet er nicht von Kampf, jedenfalls nicht in diesem Text, sondern er spricht davon, dass wir uns friedlich integrieren sollen. Bei manchen scheint das umgekippt zu sein. Sie kämpfen gegen die menschlichen Institutionen und sie haben Frieden mit den fleischlichen Leidenschaften geschlossen. Aber unser Gehorsam ist abgeleitet. Wir fügen uns ein um des Herrn willen. Wir sind verantwortungsvolle Bürger und Mitarbeiter, wir achten menschliche Ordnungen, weil wir Gott fürchten. Unsere letzte Loyalität gehört unserem gekreuzigten und auferstandenen König. Das alles können wir nicht aus uns selbst heraus. Diese vielen Imperative, ich habe von einer strengen Botschaft gesprochen, sind eingerahmt in die unfassbare Zusage, dass unser himmlischer Vater uns liebt. Wir sind von ihm Geliebte und Erwählte. In seinem großen Erbarmen hat er dich durch die Auferstehung Jesu Christus von den Toten in ein neues Leben hinein wiedergeboren. Der Geist Gottes, der ein Geist der Herrlichkeit ist, der ruht auf dir. Dir gilt die feste Zusage auf ein unvergängliches, makelloses Erbe. Unser himmlischer Vater hält es für dich bereit. Er wird dich durch seine Macht bewahren auf dieser Pilgerschaft, bis du angekommen bist in der neuen Stadt. Irgendwann ist die Pilgerschaft in der Fremde zu Ende und der Tag der endgültigen Rettung bricht an. Freuen wir uns auf diesen Tag. Amen.